Radio 1.
Der Naturfreund, Rittmeister und Schriftsteller Fürst Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau schenkte dem Berliner Zoo im Jahre 1846 genau 2 Affen aus seinem Branitzer Park in Cottbus. 2 Jahre nach der Eröffnung des Zoologischen Gartens in Berlin war das, am 1. August 1844. Außer ein paar Fasanen hatten die Affen aber nicht viel zu gucken. Der Tierbestand war äußerst bescheiden. In Zeiten des Kalten Krieges gab es dann gerade in Berlin ein regelrechtes Wettrüsten Berlins Zoo gegen Ostberliner Tierpark. Und da der Zoologische Garten im ehemaligen Westberlin jetzt seinen 180. Geburtstag feiert, nutzen wir die Gelegenheit, mal die Historie zu beäugen mit dem Zoohistoriker Dr. Clemens Meyer-Wollthausen. Ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Meyer-Wollthausen.
Hallo.
Wie kommt man eigentlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Idee, einen Zoo zu gründen? Da war doch noch alles voll mit Tieren.
Ich glaube tatsächlich, es war der Ehrgeiz des preußischen Königs, mit den anderen großen Städten gleichzuziehen. Dieses kleine Sandloch Berlin sollte sein wie London, Antwerpen, Amsterdam, Paris oder Wien.
Dann hat man aber gerade quasi von Köln auch gelernt, denn ich habe unlängst gelesen, nämlich genau gestern, dass quasi ein Zoodirektor, Bodinus Ludwig Heck, besonders erfolgreich war, sowohl mit der Züchtung von Tieren als auch was die Artenvielfalt im Zoo selber angeht. Und der war zuvor in Köln. Wie kam der denn nach Berlin?
Naja, es sind 2 Kölner tatsächlich, Herr Bodinus und Herr Heck, die geholfen haben, den, obwohl erster Zoo im deutschsprachigen Raum, dann ein bisschen daliegenden kleinen Tiergarten auf Weltniveau zu heben. Erst kommt der Bodinus und baut richtig schöne Gebäude und dann kommt der Heck und sammelt wie ein Verrückter und plötzlich ist der Berliner Zoo der artenreichste Zoo Europas.
Muss man eigentlich die Geschichte und Erfolgsgeschichte der Zoos auch als Geschichte sozusagen des Erfolgs in Anführungsstrichen der Kolonisation sehen? So nach dem Motto, was wir in Afrika an Kolonien haben, das können wir hier an Tieren ausstellen, die wir dort mitgenommen haben?
Es ist ziemlich deutlich, dass sämtliche europäischen Zoos von der Ausbeutung des afrikanischen, aber auch asiatischen Kontinents profitiert haben. In Berlin können wir zum Beispiel sehen, dass der Zoo immer wieder so Konsuln, Kaufleute oder auch Kolonialpersonal aus den deutschen Kolonien auffordert, Tiere von dort nach Berlin zu schicken. Ist ja auch klar, so ein Zoo hat die Big Five auch, ne? Ein Elefant, ein Löwe und so weiter muss sein. Und da der Berliner Zoo nicht ganz so reich in seinen Anfängen insbesondere war, freute der sich dann tatsächlich über diese, in Anführungszeichen, Geschenke aus den Kolonien, nicht nur den deutschen.
Das heißt, Zoos waren ursprünglich im Grunde genommen Symbole und Ausdruck von Machtrepräsentation. Wir haben so viel Geld, wir sind so mächtig, wir können es uns leisten, Tiere in hölzernen Kähnen über den Teich hierher zu schippern.
Auf jeden Fall. Zoos sind keine neutralen Wissenschaftsbetriebe gewesen und auch heute eigentlich nicht. Sondern Zoos sind Ausweis immer des regierenden Systems und auch der Bedeutung einer Stadt, in der sie sich befinden.
Jetzt muss man noch einen weiteren Teil der unrühmlichen Geschichte, unter anderem wohl auch des Berliner Zoos, ich weiß nicht, wie es in den anderen war, denn es gab dort Völkerschauen und Zutrittsverbot von Juden in der NS-Zeit, eins nach dem anderen. Was hatte es mit diesen Völkerschauen auf sich?
Also die Völkerschauen, die sogenannten Völkerschauen, also das Ausstellen von exotisierten Menschen aus nicht-europäischen oder europäischen Randgebieten, ist ein ganz weit verbreitetes Phänomen. Alle deutschen bedeutenden Zoos seit der Mitte des 19. Jahrhunderts haben solche Schauen gezeigt. Aber Obacht, nicht nur die Zoos, in Berlin, in Hannover, in Köln, in Frankfurt sind es Theater, in denen solche Menschen ausgestellt worden sind, Kaffeehäuser, Biergärten, aber eben auch Zoos. Zoos eigneten sich für eine bestimmte Art von sogenannten Völkerschauen, nämlich die, wo Tiere mit in der Inszenierung eines angenommenen afrikanischen Lebens eine Rolle spielten, denn die konnten diese Tiere natürlich versorgen und unterbringen. Ganz klar ist, die Völkerschauen waren nie eine ethnografische, wissenschaftliche Schau, sondern es waren Inszenierungen, die dem europäischen, also auch dem Berliner Publikum vorführen sollten, was es eigentlich ohnehin schon erwartet hat.
Mhm. Sie haben zu meiner Überraschung mal vorhin gesagt, es geht die mehr davon um immer noch, dass quasi Zoos wissenschaftliche Betriebe, rein wissenschaftliche Betriebe. Natürlich werden die genährt durch die Eintrittsgelder und die Zuschaustellung dieser jeweiligen Tiere, aber das klang so, als ob Sie die Wissenschaftlichkeit da eigentlich eher in den Hintergrund treten sehen.
Nein, es sind wissenschaftlich geführte Betriebe, die auch der Freizeitgestaltung dienen. Also kein Zoo kann ohne natürlich Zoologinnen und Zoologen, Veterinärmediziner auskommen und die Darstellung erfolgt nach wissenschaftlichen Kriterien. Ich glaube nur, dass das Publikum, anders als vielleicht noch 1880 gewollt, nicht reingeht, um wirklich jetzt Studien zu betreiben, sondern für viele Leute ist das ein willkommener Freizeitausgleich. Die können was lernen, aber sie können eben auch ein Eis essen und tummelnde Tiere sich anschauen.
Wann waren Sie das letzte Mal im Zoo?
Vor etwa 2 Monaten.
Ich dachte gerade gestern und vorgestern und vorvorgestern.
Nee, ja. Ich habe zwar mal in einem Zoo gearbeitet, aber tatsächlich als Historiker. Und für meine Jungs, meine Kinder war das natürlich toll. Der Papa hatte einen Schlüssel für den Zoo.
Wow, vielleicht könnten Sie mich nochmal adoptieren. Vielen herzlichen Dank. Dr. Clemens Meyer-Wolthausen, Zoohistoriker, über die Geschichte des Berliner Zoos, der am 1. August dieses Jahr 180 Jahre alt wird. Dankeschön, Herr Meyer-Wolthausen. Angenehmes Wochenende.
Ich danke Ihnen. Auch schönes Wochenende. Tschüss.